Entscheidend ist also, wie Gott es führt. Ich hatte das Vorrecht, buchstäblich Tausende von Menschen zur Geistestaufe zu führen. Meine Stärke liegt darin, dass ich die Leute dazu bringen kann, zu glauben, dass sie empfangen werden, wenn sie den Herrn suchen. Nur gelegentlich lege ich ihnen die Hände auf. Durch die Gnade Gottes durfte ich miterleben, wie Tausende von Menschen direkt von Gott empfingen. Machen wir nun weiter. Als nächstes dient die Handauflegung zur Beauftragung von Gemeindedienern, die auch als Diakone bezeichnet werden. In manchen Gemeinden würde sich wohl einiges ändern, wenn sie wüssten, dass Diakon im Griechischen Diener heißt. Schließlich hat der Rat der Diakone in einigen Gemeinden ziemlich viel Autorität. Wie wäre es, wenn man ihn Rat der Diener nennen würde? Seht ihr, wir haben hier die Bezeichnungen durcheinander gebracht. Bei einer Reise nach Pakistan mussten Ruth und ich dort zunächst die Einreiseformalitäten erledigen. Der Pakistani fragte mich, was sind Sie? Da wir uns in einem muslimischen Land befanden, hielt ich Vorsicht für angebracht und erwiderte, ich bin ein Minister, also jemand im geistlichen Dienst. Ich hielt das für eine ziemlich sichere Bezeichnung, die die meisten Leute nicht verstehen. Ab diesem Zeitpunkt bekam ich überall eine Vorzugsbehandlung. Ich musste mich nirgends anstellen und so weiter. Später fand ich heraus, dass der Mann dachte, ich sei ein Minister der amerikanischen Regierung. Seht ihr, so weit sind wir schon von der eigentlichen Bedeutung des Wortes Minister, also Diener, entfernt. Brüder und Schwestern, wenn ihr im geistlichen Dienst steht, dann seid ihr Diener, Diener des Herrn und Diener des Volkes Gottes. Die Gemeinde hatte in Apostelgeschichte 6 ein sehr angenehmes Problem. Sie wuchs so schnell, dass sie sich nicht mehr um alle Armen und Witwen kümmern konnte, die ihre Aufmerksamkeit brauchten. Ich möchte euch hier auf eine weitere Eigenschaft der Urgemeinde hinweisen. Ausnahmslos übernahm die Gemeinde die Verantwortung für ihre Witwen. Das war selbstverständlich. Heutzutage hat die Regierung so viele Funktionen übernommen, dass die Gemeinde ihre Verantwortung nicht mehr erkennt. Ich glaube immer noch, dass die Gemeinde Jesu Verantwortung für die Armen hat, gleichgültig wie diese Verantwortung praktisch umgesetzt wird. Die Gläubigen kamen also zu den Aposteln und sagten, da gibt es etwas, das nicht richtig funktioniert. Unsere Witwen werden vernachlässigt. Die Apostel sagten, gut, wir unternehmen etwas dagegen. Das ist eine sehr entscheidende Situation. Die 12 Apostel riefen die Gemeinde zusammen und sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen können. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Was ist der apostolische Dienst? Gebet und der Dienst des Wortes, aber nicht die Verwaltung. Die Apostel sagten, wir können andere Leute finden, die die Verwaltungsdinge übernehmen. Wir müssen unserer Verantwortung treu bleiben. Sucht 7 Männer unter euch, die ihr kennt. Alle 7 mussten voll des Heiligen Geistes sein. In der Urgemeinde wurde nicht einmal ein Diakon ernannt, der nicht voll des Heiligen Geistes gewesen wäre. Das war die Weisheit der Apostel. Die Männer würden sich um die Finanzen kümmern. Deshalb ließen sie sie von der Gemeinde aussuchen. Dann akzeptierten sie sie und setzten sie in ihr Amt ein. Danach konnte sich die Gemeinde nie wieder bei ihnen beschweren, weil sie ja selbst die Männer ausgesucht hatte. Seht ihr, wie weise Gott ist? Dann heißt es, die Gemeinde hätte diese Männer zu den Aposteln gebracht. Diese beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Sie setzten die, wenn man will, Diakone ein, obwohl das Wort Diakon hier nicht verwendet wird. Ich bevorzuge das Wort Helfer. Die Apostel sagten, wir haben inzwischen so viel zu tun, dass wir Helfer brauchen. Der Dienst eines Helfers war sehr, sehr wichtig. Es ist interessant, das Schicksal von 2 dieser Männer zu verfolgen. Stephanus wurde der erste Märtyrer und Philippus wurde der von Gott anerkannte Evangelist. Brüder und Schwestern, vergesst das nicht. Wenn ihr als Diener anfangt, kann das Sprungbrett zu etwas anderem sein. Doch wenn du nicht als Diener anfängst, wirst du im Grunde nie von Gott befördert werden, weil Gott nur Menschen befördert, die bei der untersten Sprosse der Leiter anfangen. Der nächste Zweck, um Hände aufzulegen, diente dazu, Apostel auszusenden. Ich weiß nicht, ob einige von euch glauben, es gebe im Neuen Testament nur 12 Apostel. Das stimmt nämlich nicht. Ungefähr 20 Leute gezählt, die als Apostel bezeichnet werden. Es gab die ersten 12 Apostel und dann noch andere Apostel, die namentlich genannt werden, von denen wir uns nun einige ansehen werden. In Apostelgeschichte 13 ist von der Gemeinde in Antiochia die Rede, die in vielerlei Hinsicht Modellcharakter hatte. In einigen Punkten war sie sogar der Gemeinde in Jerusalem voraus, die aufgrund einer, wie ich es nennen möchte, starken Orientierung nach innen ein wenig stecken geblieben war. Das ist eines der großen Probleme unserer Gemeinden heutzutage. Die meisten konzentrieren sich so sehr auf gemeindeinterne Angelegenheiten, dass ihnen nur sehr wenig Zeit für ihre eigentliche Aufgabe bleibt, nämlich jenen das Evangelium zu verkündigen, die es noch nie gehört haben. Die Christen in Antiochia hatten hingegen eine andere Vision, und das ist sehr wichtig. Apostelgeschichte 13, ab Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. 5 davon werden genannt, Barnabas und Simon und Lucius von Kyrene und Manahen und Saulus, aus dem später Paulus wurde. Wenn ihr für Propheten und Lehrer Glauben haben könnt, ist auch der Weg für Apostel offen. Ich zeige euch warum. Während sie aber dem Herrn dienten, in der New International Version der Bibel heißt es, wie ich meine, während sie den Herrn anbeteten, das ist so wichtig. Ich werde später noch darauf eingehen. Anbetung ist der Schlüssel zu vielem. Während sie den Herrn anbeteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Beachtet, dass der Heilige Geist hier als Gott spricht. Sondert mir diese zwei Männer aus. Wie hat er das wohl gesagt? Glaubt ihr, dass er durch eine körperlose Stimme oder durch einen dieser 5 Männer sprach? Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich persönlich glaube, dass das wohl ein prophetisches Wort war. Da fasteten und beteten sie. Ich glaube unbedingt an Fasten und Beten. Ich habe keine Zeit, hier darauf einzugehen, doch viele Dinge werden im Leib Christi nie geschehen, wenn die Leute es nicht lernen zu fasten und zu beten. Jetzt fasteten die Jünger das zweite Mal. Sie fasteten bereits, als sie das Wort bekamen. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie sandten sie aus. Beachtet auch, dass sie nicht den stellvertretenden Jugendgruppenleiter aussandten, wie es manche Gemeinden tun würden. Sie schickten ihre zwei besten Männer. Sie schickten nur das Beste, was sie hatten. Leute, die in einen nach außen gerichteten Dienst gehen, kommen nicht aus den untersten Rängen der Gemeinde, sondern den obersten. Auch in diesem Punkt muss der Leib Christi heute eine wichtige Lektion lernen. Die Menschen mit einem in Anführungsstrichen missionarischen Ruf oder wie auch immer man das bezeichnen will, sind keine Leute, die einen kleinen, unwichtigen Dienst tun. Das sollten vielmehr die von Gott ausgesuchten Spitzenleute sein. Wir legen irrtümlicherweise ungemein viel Wert auf unsere gemeindeinternen Strukturen und drehen uns so sehr um uns selbst, dass wir im Grunde keine Vision vom Herrn haben. Ich weiß nicht, ob ihr mir das vergeben könnt, was ich jetzt sage. In einigen Ländern sind viele Menschen, die dem derzeitigen Wirken des Heiligen Geistes folgen, wie die Astronomen zur Zeit des Ptolemäus. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Astronomie auskennt. Ich kenne davon nur ein bisschen. Ptolemäus war davon überzeugt, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Dann kam Kopernikus und sagte, das stimmt nicht, es ist genau andersrum. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und es war so typisch für die Kirche, dass sie den Mann, der so etwas sagte, gleich töten wollte. Er kam mit dem Leben davon. Warum war die Kirche so erbost über diese Aussage? Weil sie ihren Traditionen widersprach. Ich sage euch, dass viele Christen geistlich gesehen immer noch zur Zeit des Ptolemäus leben. Sie glauben immer noch, dass sich der Sohn, also Gott, um uns dreht. Sie haben noch nicht mitbekommen, dass es andersherum ist. Wir drehen uns um den Sohn. Jesus ist nicht zu unserem persönlichen Nutzen da. Vielmehr sind wir dafür da, um ihn zu verherrlichen. Wisst ihr, einige Lieder, die heutzutage gesungen werden, drehen sich ausschließlich um das, was Jesus für uns tut. Das ist großartig, aber weniger wichtig als das, was wir für Jesus tun. Dort liegt der Schwerpunkt, wie dem auch sei. Diese Gemeinde sandte ihre zwei besten Männer aus. Zum Zeitpunkt der Aussendung waren sie Propheten und Lehrer. Doch wenn ihr im nächsten Kapitel der Apostelgeschichte, Kapitel 14, weiterlest, dann heißt es an einer Stelle über dieselben beiden Männer, die Menge der Stadt aber war entzweit, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Und in Vers 14 heißt es, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, sie waren zu Aposteln geworden. Wie sind sie zu Apostel geworden? Indem sie auf Weisung des Heiligen Geistes von einer Gemeinde ausgesandt worden waren. Das Wort Apostel heißt jemand, der ausgesandt wird. Wenn du nicht ausgesandt worden bist, bist du auch kein Apostel. Hier haben wir also zwei Männer, Paulus und Barnabas, die nicht zu den ursprünglichen 12 gehörten, jetzt jedoch als Apostel bezeichnet werden. Wie wurden sie Apostel? Indem sie der Heilige Geist zu Apostel ernannte. Wie hörten sie die Stimme des Heiligen Geistes? Indem sie beteten, fasteten und Gott anbeteten. Wenn die Leiterschaft des Leibes Christi dies tut, werden wir auch Apostel bekommen. Als nächstes dient die Handauflegung zur Ernennung von Ältesten. In dem Kapitel, in dem wir uns gerade befinden, Apostelgeschichte 14,23, heißt es, sie, Barnabas und Paulus, setzten auch in jeder Gemeinde Ältesten ein. Das heißt, dass Älteste anfangs durch Apostel eingesetzt wurden. Dann unterweist Paulus den Timotheus, der sein Stellvertreter in der Stadt Ephesus war, in 1. Timotheus, Kapitel 5, 17, was für ein Mensch ein Ältester sein sollte. Die Ältesten, die gut vorstehen, lasst doppelte Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Wenn man das Neue Testament eingehend studiert, stellt man fest, dass mit doppelter Ehre irgendeine Form der finanziellen Entlohnung gemeint ist. Das Wort Ehre ist im Neuen Testament keine Floskel. Es bedeutet, dass man dadurch Respekt zeigt, wie man den Bedürfnissen der Menschen Rechnung trägt. Ich sage gern, wenn man null verdoppelt, hat man immer noch null. Es gibt also die Regelung einer Entlohnung, und jene, die ihre Zeit ganz dem Worte Gottes widmen, müssen von den Leuten, denen sie dienen, ihrem Zeitaufwand entsprechend entlohnt werden.
All goes on about how to deal with elders. Verse 19.
Paulus erläutert weiter, wie man sich einem Ältesten gegenüber verhalten sollte. Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Das ist wirklich sehr wichtig. Du sollst gegen niemanden, der die Position eines Ältesten bekleidet, eine Anklage vorbringen, es sei denn, sie wird von mindestens zwei Zeugen unterstützt. Ich habe es schon so oft erlebt, dass Männer Gottes verleumdet wurden und die Menschen der Verleumdung glaubten, ohne je zwei oder drei Zeugen dafür gefordert zu haben. Tut das nie, denn Satan greift Menschen, die im geistlichen Dienst stehen, vor allem dadurch an, dass er falsche Anklagen gegen sie vorbringt. Dieser Vers sagt, wie man sich davor schützen kann. Bring keine Klage gegen einen Ältesten vor, es sei denn, sie wird von mindestens zwei, bevorzugt drei Augenzeugen bestätigt. Viele Dinge im Leibe Christi würden sich ändern, wenn wir uns an diese Regel hielten. Im selben Kapitel, Vers 21, fährt Paulus fort, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Dann sagt er, die Hände lege niemand schnell oder überstürzt auf, und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Dieser Satz steht im Zusammenhang mit dem Thema Älteste. Wenn Paulus sagt, die Hände lege niemanden überstürzt auf, meint er, ernenne niemanden überstürzt zum Ältesten. Vergewissere dich unbedingt, dass du weißt, was Gott dazu denkt. Achte sehr genau darauf, dass der Mann auch die erforderlichen Voraussetzungen mitbringt, denn ich habe es schon oft gesagt, es ist viel leichter, Hände aufzulegen, als sie wieder wegzunehmen. Wenn du einmal jemanden zum Ältesten ernannt und dabei die falsche Entscheidung getroffen hast, ist es ein schreckliches Problem, ihn wieder loszuwerden. Deshalb rät Paulus dem Timotheus sehr zur Vorsicht. Ernenne niemanden durch Handauflegung zum Ältesten, wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass der Mann die Wahl Gottes ist. Dann heißt es, habe nicht Teil an fremden Sünden. Denn wenn ich einen Mann zum Ältesten ernenne, der dieses Amtes nicht würdig ist und vielleicht die Gemeinde und das Volk Gottes ausbeutet, dann habe ich Anteil an seiner Sünde. Aus diesem Grunde müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Unsere Gemeinde in Fort Lauderdale ist nicht in allen Punkten vorbildlich, doch wenn man dort Älteste ernennt, glaub mir, geht man sehr gründlich dabei vor. Erst vor kurzem haben sie drei ernannt. Und diese drei Männer mussten zwei Tage lang Fragen beantworten. Man zog jede Einzelheit in Betracht. Ich denke, dass viele Probleme im Leib Christi darauf zurückzuführen sind, dass man Leute überstürzt zu Ältesten ernennt. Seht ihr, wie viel mit dem Thema Handauflegung zusammenhängt? Es ist keine Nebensächlichkeit. Was war nun in all diesen Fällen, sei es bei den Dienern, bei den Aposteln oder bei den Ältesten, der eigentliche Zweck der Handauflegung? Durch sie wird Autorität übertragen und ein Mensch für einen geistlichen Dienst ausgesondert, unterstützt und zugerüstet. Die Handauflegung erfüllt noch eine andere Funktion. Paulus schrieb an die Christen in Rom, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile. Aber er ging noch nicht gleich, sondern erst später. In 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6, schreibt er an Timotheus, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Paulus hatte also Timotheus die Hände aufgelegt und ihm so eine Gabe übertragen. Hier steht das griechische Wort Charisma, von dem sich unser Wort charismatisch ableitet. Ich sage euch meine persönliche Meinung. Ihr könnt anderer Meinung sein und kommt trotzdem in den Himmel, vorausgesetzt, ihr liebt mich. Ich glaube, das Charisma, das Timotheus verliehen worden war, das Apostelamt war, denn es gab ja neben den Zwölfen noch andere Apostel. Timotheus war ein Apostel. Das habt ihr vielleicht nicht gewusst, aber ich werde es euch anhand der Bibel zeigen. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 1.
The letter is written by three men, which was quite normal in the New Testament.
Dieser Brief hat drei Autoren, was im Neuen Testament ganz normal war, Paulus und Silvanus, ein anderer Name für Silas, und Timotheus, an die Gemeinde der Thessalonicher. Diese drei haben den Brief geschrieben, nicht Paulus allein, sondern Paulus, Silas und Timotheus. Dann sagen dieselben drei Männer im selben Brief in Kapitel 2, Vers 6, also Paulus, Silas und Timotheus, sie sagen, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Demnach waren alle drei Männer, Paulus, Silas und Timotheus, Apostel. Versteht ihr? Der Aposteldienst ist nichts Veraltetes, denn Gott sagt ja in Epheser 4, er setze Apostel in die Gemeinde, bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangt sind. Und jeder, der ein helles Köpfchen hat, sieht, dass wir noch nicht zur Einheit des Glaubens gelangt sind. Stimmt's? Deshalb brauchen wir Apostel, Pastore, Evangelisten, Propheten und Lehrer, bis die Aufgabe erledigt ist. Wie viele Männer haben wir nun insgesamt? Paulus, Barnabas, Silas, Timotheus.
So there's four or five apostles appointed.
Es wurden also nach Pfingsten noch vier oder fünf Apostel ernannt. Ich möchte mich noch ein wenig mit Timotheus als Apostel befassen. Ich erläuterte eben, dass Timotheus als Apostel bezeichnet wird. Wie wurde er zum Apostel? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, denn im Leib Christi brauchen wir unbedingt Apostel. Doch denkt daran, Jesus lobte die Gemeinde von Ephesus, weil sie jene, die behaupteten, sie seien Apostel, auf den Prüfstand stellte und herausfand, dass sie logen. Wenn irgendjemand behauptet, er sei ein Apostel, dann nimmt das nicht gleich an. Er muss auf den Prüfstand. Und wisst ihr, wo Lügner enden? Wisst ihr das? Das wisst ihr nicht? Sie enden im Feuersee. Das ist also ein sehr ernstes Thema. Wenn sich jemand Apostel nennt, aber keiner ist, ist er auf dem Weg in den Feuersee. Betrachten wir uns nun folgende Situation. In Apostelgeschichte 16. Paulus war mit Silas zu seiner zweiten Missionsreise aufgebrochen und wir lesen in Vers 1, er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Wenn jemand eine wichtige Position innerhalb der Gemeinde bekommen soll, ist es in der Regel erforderlich, dass ihm die Gemeinde ein gutes Zeugnis ausstellt. Wenn seine eigenen Leute nichts Gutes über ihn sagen können, ist es eher belanglos, was andere Leute über ihn berichten. Vor vielen Jahren wurde uns eine Schwedin als Mitarbeiterin nach Jerusalem geschickt. Meine erste Frau Lydia war sehr gewieft. Sie las sich die vielen Empfehlungsschreiben durch, die diese Frau mitbrachte und sagte dann, es fehlt nur eins, das Empfehlungsschreiben ihrer eigenen Gemeinde. Wir nahmen die Frau und bereuten das im Nachhinein sehr. Sie bereitete uns eine Menge Probleme. Ich habe versucht, eins daraus zu lernen. Wenn du einen Menschen auswählst, ist die Empfehlung der Leute, mit denen er zusammengelebt hat, mit denen er zusammengearbeitet hat und die ihn kennen, am allerwichtigsten. Wenn sie ihn nicht empfehlen können, ist jede andere Empfehlung nicht viel wert. Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von den Ältesten der Gemeinde, in denen er gedient und gelebt hatte. Deshalb holte Paulus ihn zu sich und sagte, du kommst mit mir. Später lesen wir, wie es weiterging. Wir müssen hier genau auf die Einzelheiten achten. 1. Timotheus 4, Vers 14. 1. Timotheus 4, 14. Paulus sagte dem Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Ich komme zu dem Schluss, dass es ein prophetisches Wort gegeben hatte, in dem es hieß, Timotheus soll mit Paulus und Silas mitgehen. Die Ältesten der Ortsgemeinde legten Timotheus auf der Grundlage dieses prophetischen Wortes und in Kenntnis seines Charakters die Hände auf und sandten ihn aus. Er bekam die Gabe oder das Charisma, Apostel zu sein. So verstehe ich das. Dem müssen wir die eben gelesene Passage aus 2. Timotheus 1, 6 gegenüberstellen, wo Paulus zu Timotheus sagt, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Man kann dies auf vielerlei Weise verstehen. Am wahrscheinlichsten ist wohl folgende Deutung. In jener besagten Situation in Lystra, wo dieses prophetische Wort gegeben, hinreichend geprüft worden war und offenbart hatte, dass Timotheus mit Paulus und Silas mitgehen sollte, sagten die Ältesten, wir stehen hinter ihm. Und Paulus sagte, ich nehme ihn auf. Dann legten Paulus und die Ältesten ihm die Hände auf und übertrugen ihm das Charisma, Apostel zu sein. Es ist wichtig festzuhalten, dass diese Prophetie von großer Bedeutung war. Wenn Prophetie nicht bedeutsam ist, ist sie eine Zeitverschwendung. In 1. Timotheus 1,18 schreibt Paulus an Timotheus und sagt, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Das ist ein Zweck, den Prophetie erfüllt. Sie ermutigt jemanden, der mit Widerstand konfrontiert werden wird, und sie bestätigt, dass er wirklich von Gott auserwählt wurde. Ich erwähnte dies auch in meinem Booklet Laying on of Hands, Handauflegung, das auch hier in Neuseeland herauskam. Ein sehr bekannter christlicher Leiter Neuseelands, den ich nicht namentlich nennen möchte, bekam während eines Aufenthaltes in den USA eine Prophetie für sich selbst. Darin hieß es, er solle etwas Bestimmtes tun. Er fühlte sich dem nicht gewachsen und war drauf und dran, alles hinzuwerfen. Doch dann las er diese Passage von dem Büchlein und sagte sich, ich werde mich an die Prophetie halten. Ich sage euch nun noch, wer dieser Mann war. Es war Des Short. Das war ein Faktor, der ihn in diesen Dienst hineinbrachte, der sich inzwischen auf diese und andere Nationen ausgewirkt hat. Seht ihr, wie bedeutsam eine Prophetie sein kann, wenn sie vom Heiligen Geist stammt? Ich sag's euch, Freunde, vieles von dem, was als Prophetie bezeichnet wird, hängt mir zum Hals raus. Ich bezeichne es nämlich als charismatische Wahrsagerei. Da kommt jemand auf dich zu, legt dir die Hände auf und sagt, du wirst dieses tun und du wirst jenes tun. Vielleicht, doch in den meisten Fällen geschieht es nicht. Es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Prophetie und Wahrsagerei. Habt ihr gewusst, dass Wahrsagerei die Wahrheit sagen können? In Apostelgeschichte 16 war es eine Frau mit einem Wahrsagegeist, die als erste erkannte, wer Paulus und Silas waren. Vor allen anderen Bewohnern der Stadt wusste sie, diese sind Knechte des höchsten Gottes, die uns den Weg zum Heil zeigen. Und dennoch war die Frau eine Dienerin Satans. Ich möchte euch nur davor warnen. In aller Kürze möchte ich nur noch auf Gefahren und Schutzmaßnahmen eingehen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Zwei Gefahren, die erwähnt werden, zunächst durch Handauflegung jemanden einsetzen, der unwürdig ist. Wenn du das tust und der andere falsch handelt, dann trägst du einen Teil der Verantwortung für das, was schiefgelaufen ist. Den zweiten Punkt möchte ich als geistliche Verunreinigung bezeichnen. Wenn du jemandem die Hand auflegst und um Befreiung von einem bösen Geist betest, dann musst du wissen, wie du dich selbst schützen kannst, denn so ein Transfer kann in beide Richtungen verlaufen. Entweder gibst du den Geist Gottes weiter oder der böse Geist des anderen wirkt sich auf dich aus. Ich erinnere mich noch, wie eine Gruppe von uns, als wir noch bei der Armee waren, einem Mann die Hände auflegte, der unter schweren Depressionen litt. Wir taten das nicht unter der Führung des Herrn, wir taten es einfach. Wisst ihr, was geschah? Wir alle bekamen Angriffe durch Depression. Wir hatten uns nicht geschützt. Wenn du jemandem die Hände auflegst, brauchst du einen Schutz. Wie sieht dieser Schutz aus? Gebet und Demut. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Stell dich unter den Schutz des Blutes Jesu. Du musst wissen, wie man unter dem Blut Jesu bleibt. Und vergiss nicht, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, siehe, ich gebe euch die Macht über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Amen.